Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Sans-Papiers, junge Menschen, die illegal in der Schweiz sind, sollen eine Lehre machen dürfen. Das entscheidet der Nationalrat. Er führte am Morgen eine große Debatte über ganz verschiedene Aspekte der Ausländerpolitik. Wir reden darüber im Tagesgespräch mit zwei Jungpolitikern. Andere Schlagzeilen. Die staatlichen Pensionskassen sollten mehr Geld auf der Seite haben als heute, entscheidet der Ständerat. Der Bundesrat wollte noch weitergehen. Für den Schweizer Zementkonzern Holcim war 2009 ein schwieriges Jahr. Gewinn und Umsatz gingen stark zurück. Und in Irak, in der Stadt Bakuba, sterben bei einer ganzen Serie von Anschlägen mindestens 30 Menschen kurz vor den Parlamentswahlen. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Thomas Fuchs, der Nachrichtenüberblick.
Der Nationalrat will, dass Jugendliche Sans-Papier in der Schweiz eine Berufslehre machen können. In der außerordentlichen Session zum Thema Zuwanderung hat der Rat einen entsprechenden Vorstoss aus Westschweizer CVP-Kreisen gutgeheißen. In der mehrstündigen Debatte behandelte der Nationalrat über 100 Vorstöße zur Ausländerpolitik. Während die Rechte dabei eine strengere Regulierung der Zuwanderung verlangte, setzten sich die Mitteparteien und die Linke für eine bessere Integration der Ausländer ein. Der Ständerat will die Steuerzahler weniger stark belasten als der Bundesrat, zumindest bei der Finanzierung staatlicher Pensionskassen. Der Ständerat sprach sich dafür aus, dass die Pensionskassen von Kantonen und Gemeinden einen Deckungsgrad von 80% aufweisen müssen. Der Bundesrat hingegen will einen Deckungsgrad von 100% bis in 40 Jahren. Dazu müssten Kantone und Gemeinden viel Geld aufwenden, was indirekt die Steuerzahler belasten würde. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat. Der Ständerat will nichts wissen von Kinderzulagen auch für Selbstständige. Er ist auf eine entsprechende parlamentarische Initiative nicht eingetreten. Dies ganz knapp nicht, durch einen Stichentscheid, nämlich von Präsidentin Erika Forster. Der Nationalrat hatte Ja gesagt zu Kinderzulagen für Selbstständige. Am Morgen hat der griechische Regierungschef Papandreou dem Ministerrat die geplanten Sparpläne vorgestellt. Am Nachmittag will Papandreou die Öffentlichkeit informieren. Laut ersten Informationen sollen die Maßnahmen den Staatshaushalt um knapp 5 Milliarden Euro entlasten. Konkret sei unter anderem die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 19% auf 21% geplant, sowie die Kürzung der Löhne von Staatsangestellten. Die iranische Justiz hat einen weiteren Oppositionellen zum Tod verurteilt. Ein Berufungsgericht in Teheran bestätigte die in erster Instanz ausgesprochene Todesstrafe gegen einen 20-jährigen Mann. Dies ist bereits das 10. Todesurteil gegen einen Demonstranten im Zug der Proteste gegen die iranische Regierung. 2 Demonstranten sind bereits gehängt worden. In der irakischen Stadt Bakuba sind bei einer Serie von Anschlägen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Seit Anfang Februar nimmt die Zahl der Sprengstoffanschläge und Attentate in Irak wieder zu. Am Sonntag finden Parlamentswahlen statt. Laut dem libyschen Außenminister Moussa Koussa ist in der Krise zwischen Libyen und der Schweiz eine Lösung in Sichtweite. Beide Seiten seien nahe an der Überwindung der Krise, sagte Koussa nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Der Schweiz warf er gleichzeitig vor, sie habe die Verpflichtungen noch nicht erfüllt, die sie letztes Jahr mit dem bilateralen Abkommen eingegangen sei. So gebe es noch immer kein internationales Schiedsgericht, das die Festnahme von Hannibal Gaddafi in Genf und die Veröffentlichung von Polizeifotos untersuche. Zwei große Schweizer Firmen haben heute Morgen ihre Zahlen bekannt gegeben. Der Zementkonzern Holcim und der Stellenvermittler Adecco. Für Holcim war 2009 ein schwieriges Jahr, denn wegen der Krise wurde weniger gebaut. Der Gewinn von Holcim ist im vergangenen Jahr um 18% gesunken auf 1,5 Milliarden Franken. Und auch der Umsatz ging zurück um 16%. Noch stärker eingebrochen ist der Gewinn bei Adecco. Die Stellenvermittler verdiente noch knapp 12 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es mehr als 700 Millionen gewesen. Beide Unternehmen melden aber, dass sich die Situation Ende Jahr deutlich verbessert habe. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz beurteilen ihre Situation deutlich besser, als sie es vor einem Jahr taten. Zwei Drittel der KMU erwarten, dass die Krise im laufenden Jahr überwunden wird. Das zeigt eine Umfrage des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst & Young.
12.36 Uhr. Lange hat der Nationalrat am Morgen über Einwanderung, Personenfreizügigkeit, Asylbewerber, Integration, Einbürgerung, kurz über fast alles, was mit Ausländern zu tun hat, geredet. Wir hören hinein in diese Debatte. Wir erzählen die Geschichte von einem jungen Sans-Papier mit guter Ausbildung und wenig Perspektive. Und wir fragen zwei Jungpolitiker im Tagesgespräch um eins, wie soll die Schweiz mit der Einwanderung umgehen, jetzt und in Zukunft? Andere Themen im Rendezvous bis um eins. Adecco, der Personalvermittler, spürt den Aufschwung noch nicht. Eigentlich unlogisch. Holcim mit dem Zementkonzern gehen wir auf eine Wirtschaftsweltreise. Und Frühling auf Knopfdruck. Wie das geht, dass in Gartencentern und Großverteilern zur rechten Zeit die richtigen Blümchen blühen. Zuerst aber nochmals zu Thomas Fuchsert, die Börsenzahlen, den Wetterbericht und die Verkehrsmeldung.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.805 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 46,32 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,737. Das Wetter. Im Lauf des Tages werden die Wolken immer dichter. Im Süden und in den Hochalpen beginnt es ab dem Nachmittag vielerorts leicht zu schneien. Unterhalb von 900 Metern regnet es. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen um 8 Grad. Im Norden bläst eine kräftige Bise. Morgen Donnerstag ist es meist grau und vor allem in den Alpen und Voralpen fällt Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden bis gegen 500 Meter. Am Freitag ist es im Osten und an den Voralpen bewölkt, im Westen und Süden scheint oft die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag im Norden noch bei 2 Grad, im Süden mit Nordwind um 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich-Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Oberwinterthur und Matzingen stocken der Verkehr dort wegen Bauarbeiten. Und eine Meldung zum Schienenverkehr. Die Strecke Winterthur-Rütti ist zwischen Wila und Bauma unterbrochen. Die S-Bahn-Züge werden zwischen Wila und Bauma durch Busse ersetzt.
Wie viele Ausländer erträgt die Schweiz? Das fragte heute ein Nationalrat während der großen Debatte zum Thema Zuwanderung. Die Frage kam von einem rechtsstehenden Politiker und das ist kein Zufall. Bei diesem Thema verharrten die Parteien in ihren bekannten Mustern. Während die Ratsrechte eine schärfere Regulierung der Zuwanderung verlangte, forderte die Ratslinke eine bessere Integration der Ausländerinnen und Ausländer. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Parteien nutzten heute den Nationalratssaal und die knapp zugeteilte Zeit, um ihre jeweiligen Positionen in Fragen der Zuwanderung vorzutragen. Hans Fehr von der SVP beispielsweise brauchte ganze 15 Sekunden, um die angeblichen Missstände und die möglichen Gründe dafür zu benennen.
Das Thema Massenzuwanderung hat vor allem mit der Personenfreizügigkeit zu tun, mit dem Schengen-Defizit zu tun, mit einem Laissez-faire in der Asylpolitik.
Vor diesem Hintergrund forderte die SVP erneut, das Freizügigkeitsabkommen müsse gekündigt werden. Mindestens aber sollte die Einwanderung reguliert werden, zum Wohle aller, wie SVP-Frau Silvia Flückiger erklärte.
Es hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder Bösartigkeit zu tun. Im Gegenteil, wollen wir Anfeindungen, Unruhen und soziale Spannungen in unserem Land vermeiden, muss jetzt dringend gehandelt werden.
Aber nicht nur die SVP glaubte, einen weit verbreiteten Missmut in der Bevölkerung zu spüren.
Unsere Bevölkerung hat es satt,
sagte beispielsweise auch CVP-Mann Ruedi Lustenberger, der sich vor allem an der Kriminalität von Zugewanderten störte. Der Bundesrat müsse handeln, tätig werden, forderte der CVP-Mann, und auch FDP-Nationalrat Philipp Müller forderte vom Bundesrat weitergehende Maßnahmen, konkret zur Regulierung der Freizügigkeit, denn
werden keine Verbesserungen erreicht, droht dem Bilateralismus das vorzeitige Aus.
Regulierung der Zuwanderung oder gar Aufkündigung des Freizügigkeitsabkommens. Diese Forderungen waren bei der Ratslinken nicht vordringlich. Marlies Benziger von den Grünen analysierte folgendermaßen:
Offenbar herrscht in diesem Saal eine bemerkenswerte Angst vor dem Verlust der eigenen Identität. Eine Angst davor, dass man zu kurz kommen könnte. Eine Angst davor, den Arbeitsplatz an jemandem aus der EU zu verlieren.
Die Schweizer müssten eben besser gefördert werden, konkret mit einer Bildungsoffensive, so die Grüne. Bildung sei auch der Schlüssel, um die Arbeitslosigkeit bei schlecht qualifizierten Ausländern zu bekämpfen, ergänzte Andi Tschümperlin von der SP.
Es braucht eine Weiterbildungs- und Integrationsinitiative für zugewanderte Menschen in der Schweiz und keine billigen Ausländerdebatten über Deutsche oder Kosovo-Albaner.
Die Zuwanderung sei grundsätzlich kein Grund zur Sorge, bekräftigte schließlich auch Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Bereits 1920 hatten wir auch einen Fünftel Fremdgeborene in unserem Land. Und es gibt die Schweiz trotzdem oder deshalb immer noch. Ja, wir haben auch entscheidende Fortschritte gemacht.
In den letzten Jahren seien gerade dank der Zuwanderung 200.000 Jobs geschaffen worden. Die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens ist für den Bundesrat darum kein Thema. Nach dieser Grundsatzdebatte zum Thema Ausländer und Zuwanderung begann der Nationalrat, einen Berg von Vorstößen abzubauen, die alle mehr oder weniger mit dem Thema Zuwanderung zu tun hatten. Von den über 100 Vorstößen wurden zwar die meisten abgelehnt, eine Mehrheit fand aber beispielsweise eine Motion der SVP, wonach nur noch Ausländer eine Niederlassungsbewilligung erhalten sollen, wenn sie eine Landessprache ausreichend beherrschen. Erfolgreich war auch ein Genfer CVP-Vorstoß, wonach auch sogenannte Sans-Papiers Chance auf eine Berufslehre haben sollen.
Pascal Krauthammer, die Papierlosen, diese Sans-Papiers in der Schweiz, die Ausländer, die ohne Aufenthaltserlaubnis hier leben. Junge Sans-Papiers können in die Volksschule gehen heute und auch studieren, eine Lehre machen aber durften sie bislang nicht. Das will der Nationalrat jetzt also ändern. Für den jungen Sans-Papier, den Westschweizer Korrespondent Patrick Mühlhauser in Lausanne getroffen hat, ein Hoffnungsschimmer. Aber noch steht er nach abgeschlossener Schulzeit im Moment ohne echte berufliche Perspektive da.
Eric sitzt am Tisch eines Restaurants in der Lausanner Agglomerationsgemeinde Renan. Der heute 21-jährige Chilene kam vor 7 Jahren mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Schwestern in die Schweiz. Die Mutter arbeitet illegal. Sie verdient genug, um die 4-köpfige Familie zu ernähren. Eric lernte zuerst Französisch und besuchte danach die 8. und 9. Klasse der Orientierungsschule. Nach einem 10. Schuljahr suchte Eric eine Lehrstelle als Bauzeichner.
Dessinateur im Bâtiment. Pour après ensuite faire une école d'architecture. Parce que mon rêve, c'est devenir architecte.
Später wolle er Architekt werden, das sei sein Traum. Doch daraus ist bisher nichts geworden. Der junge Chilene bekam keine Lehrstelle. Die Arbeitgeber hätten Angst vor einer Buße, glaubt Eric. Als Sans-Papier habe er ja keine Arbeitsbewilligung. Mit 18 Jahren stand er mit leeren Händen da und war frustriert.
Ah oui, très très frustrant vu que tous mes amis trouvaient d'apprentissage, du travaux, puis moi, je restais à la maison.
All seine Freunde hätten eine Lehrstelle gefunden, nur er nicht. Mit dieser Situation ist Eric nicht alleine. Gegen 100.000 Sans-Papiers leben gemäß einer Studie in der Schweiz. Davon mehrere tausend Kinder und Jugendliche. Weil die Bundesverfassung das Recht auf Bildung garantiert, besuchen viele die Schule. In Lausanne beenden schätzungsweise 20 Papierlose jährlich die obligatorische Schulzeit. Wer gute Noten hat, kann ans Gymnasium, wie die Schwestern von Eric. Für die anderen ist Endstation. Arbeiten und eine Lehre machen dürfen die Sans-Papiers nicht. Seit 3 Jahren hält sich Eric mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
Ja, j'ai fait des petits boulots grâce à mes amis qui m'ont appelé, qui a du travail par ici. J'ai fait du déménagement, j'ai même aidé un ami à faire du paysagiste.
Er erledige für Freunde kleine Arbeiten, helfe bei Umzügen und habe schon als Landschaftsgärtner gearbeitet. Möchte Eric nach jetzt geltendem Recht eine Lehrstelle, so müsste er aus der Illegalität treten und beim Bundesamt für Migration um eine Härtefallregelung ersuchen. Ein Risiko. Im Kanton Zürich sei erst letzte Woche ein Gesuch eines Jugendlichen abgelehnt worden, der in Zürich die gesamte Schulzeit besucht hatte, sagt Bea Schwager von der Zürcher Anlaufstelle für Sans-Papiers. Nun riskiert dieser Jugendliche die Abschiebung. Davor hat auch Eric Angst.
Je pense que tous les sans-papiers vivent avec cette peur. Et on apprend à vivre avec.
Man lerne mit dieser Angst zu leben. Nach Chile zurück will er nicht. Seine Freunde und Familie seien hier. Und so bleibt ihm nur die Hoffnung, dass er eines Tages ganz legal in der Schweiz leben und arbeiten kann.
Même des fois, je rêve de ça, mais en tout cas, j'espère.
Sagt Eric, der junge Sans-Papier, im Bericht von Patrick Mühlhauser. Auf die Kantone kommen große Mehrausgaben zu. In den nächsten Jahrzehnten sollen sie rund 40 Milliarden Franken mehr bereithalten für ihre öffentlichen Pensionskassen. Das will der Ständerat. Warum es überhaupt mehr Geld braucht für die staatlichen Pensionskassen und warum der Bundesrat sogar noch weitergehen will, Katrin Hug aus dem Bundeshaus.
Bei diesen Zahlen könnte es einem schwindlig werden, wenn Pensionskassen von Gemeinden, Städten und Kantonen voll ausfinanziert wären, ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Versicherten also auf einmal erfüllen müssten, dann bräuchte es dazu, nach Berechnung der Kantone, 100 Milliarden Franken. Viel Geld, für das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufkommen müssten, und zwar innerhalb von 40 Jahren. So viel Zeit will der Bundesrat den Kantonen geben, um ihre Deckungslücken in den eigenen Pensionskassen zu stopfen. Gegen diese Pläne wehrten sich die Kantone mit Händen und Füßen. Eine volle Deckung mache für sie keinen Sinn. Der Ständerat als Vertretung der Kantone hatte Verständnis für diese Bedenken und entschied sich darum für eine weniger strenge Lösung. Nur 80% der Renten sollen ständig gedeckt sein, was immer noch Kosten von 43 Milliarden Franken verursacht. Bei den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen hätte dies sehr unterschiedliche Auswirkungen. Sie verzichteten in der Vergangenheit auf eine volle Deckung, weil der Staat für die Renten garantierte, was teilweise zu gewaltigen Unterschieden beim Deckungsgrad geführt habe, wunderte sich Kommissionspräsident Alex Kuprecht von der SVP.
Anders sind Deckungsgrade zwischen 35% und 70% nicht zu verstehen, was für die Kommission mehr unverständlich ist und sie in der Ansicht bestärkte, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht und einen möglichst hohen Deckungsgrad anzustreben ist.
Vor allem in der Westschweiz hätten Kantone eine Unterdeckung ihrer Kassen in Kauf genommen. Doch auch gegen eine mildere Ausfinanzierung zu 80% wehrte sich die Linke. Denn, so SP-Ständerätin Anita Fetz, denn auch diese Lösung sei für die Kantone noch zu teuer.
43 Milliarden, das ist nicht ohne. Dieses Geld wird den Kantonen sehr viel Mittel entziehen, die für andere Politikbereiche dann weitgehend fehlen. Und das zu einer Zeit, wo auch dort die Kassen aufgrund der Krise nicht überdurchschnittlich gefüllt sind.
Doch die Mehrheit des Ständerats stimmte für den Vorschlag 80%. Auch Sozialminister Didier Burkhalter konnte damit leben. Man müsse pragmatisch sein. 80% sei immerhin die Lösung, die den bundesrätlichen Vorstellungen am nächsten liege, auch wenn sie immer noch weit von 100% entfernt sei.
Mais c'est la plus proche des solutions qui ont été proposées jusqu'ici. Donc nous, de manière très pragmatique, nous constatons que cette solution se rapproche le plus, même si elle est encore très loin, de celle du Conseil fédéral.
Die Vorlage geht nun in den Nationalrat.
Den weltgrößten Personalvermittler Adecco hat es im vergangenen Jahr also hart getroffen. Der Umsatz brach um einen Viertel ein. Wegen der Wirtschaftskrise fanden viel weniger Menschen temporär eine Arbeit. Das ist eigentlich erstaunlich, denn normalerweise spürt die Temporärbranche eine Besserung der Wirtschaft besonders früh. Unternehmen stellen sonst lieber zuerst Mitarbeiter auf Zeit ein, bevor sie wieder Festanstellungen wagen. Diesmal ist vieles aber etwas anders als in früheren Krisen, das zeigt der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Etwas blieb gleich, auch bei dieser Wirtschaftskrise. Als erstes intensiv getroffen hat es die flexible Temporärbranche. Entsprechend waren heute an der in Englisch gehaltenen Bilanzmedienkonferenz die ersten Worte des Adecco-Chefs Patrick de Maizenne.
2009 has been a tough year with difficult business conditions.
2009 sei ein hartes Jahr gewesen unter schwierigen Bedingungen. Das bestätigt auch der Direktor des Branchenverbandes Georg Staub und er vergleicht die Situation mit der Automobilbranche.
Das, was in der Automobilindustrie die Zulieferer erleben, das erleben wir auf den Arbeitsmärkten, wenn wir eine Krise haben, also sehr starke Einbrüche.
Einbrüche von bis zu 30%. Das bedeutet, statt 80.000 Menschen arbeiteten letztes Jahr weniger als 60.000 temporär. Am meisten traf es auch bei den temporär Arbeitenden, diejenigen in der Industrie. Gewisse Bereiche spürten hingegen die Unterstützung durch ausländische und inländische Konjunkturprogramme. Einzigartig ist zum Beispiel die Situation der Bauarbeiter.
Wir profitieren natürlich von den Konjunkturprogrammen im Inland, die sich vor allem im Binnenmarkt der Bauwirtschaft ausgewirkt haben, indem wir praktisch keine Einbrüche zu verzeichnen hatten. Die Bauwirtschaft hat im Jahr 2009 ein hervorragendes Jahr hingelegt.
Einzigartig ist aber auch, dass die Temporärbranche noch nicht viel spürt von der in den letzten Monaten wieder wachsenden Wirtschaft. Zwar lief es in der letzten Zeit wieder besser, dennoch spricht Georg Staub nur von einer Art Stagnation. Von einem Aufschwung sei noch keine Rede.
Wir können noch nicht sagen, dass wir am Ende des Tunnels sind oder das Licht sehen am Ende des Tunnels.
Spürte die Temporärbranche bisher den ersten Aufschwung jeweils sofort, weil sich die Unternehmen zuerst mit Temporärmitarbeitern aushalfen, so ist das dieses Mal anders. Die Temporärbranche gehört nicht zu den ersten Profiteuren. Georg Staub vom Verband der Personaldienstleister der Schweiz, Swiss Staffing.
Ich glaube, wir haben auch eine gewisse dämpfende Wirkung durch die Tatsache, dass wir in dieser Krise das erste Mal dieses Institut, das an sich segensreich ist, der Kurzarbeit wirklich zur Anwendung gebracht haben und auch jetzt verlängert haben.
Weil Betriebe die Kurzarbeit viel stärker nutzten als in anderen Krisen, haben sie weniger Angestellte entlassen. Für eine erste Phase eines Aufschwungs haben sie somit noch eigene Mitarbeiter und helfen sich nicht mit Temporärmitarbeitern aus. Für dieses Mal ist die Temporärbranche also kein Frühindikator für den Aufschwung.
Auf der Welt gibt es drei große globale Zementproduzenten. Die französische Lafarge, die mexikanische Cemex und die schweizerische Holcim mit noch gut 20 Milliarden Franken Umsatz im letzten Jahr. Der frühere Schmid-Heini-Konzern produziert also rund um die Welt Zement und so ist an Bilanzmedienkonferenzen von Holcim jeweils zu erfahren, wo auf dem Globus gerade wie viel Beton gemischt und verbaut wird. Eine Wirtschaftsreise in 80 Minuten um die Welt, Wirtschaftsredaktor Urs Siegrist.
Was der englische Gentleman Phileas Fogg in Jules Vernes Roman in 80 Tagen schafft, eine Reise um die Erde, das schafft Holcim-Chef Markus Ackermann in rund 80 Minuten, Fragen der Journalisten inbegriffen.
In Europa belastete die Rezession die Bauwirtschaft auch 2009.
Wie Fogg starten wir also in Europa. Die Krise auf dem Häusermarkt wirkt sich aus. Spanien und Großbritannien vor allem verzeichnen große Einbußen. Auch in Osteuropa und Russland ist die Rezession heftig. Es wird weniger gebaut, es braucht weniger Zement.
Nun zu Afrika.
Da ist Holcim vor allem in Südafrika präsent, doch robust sind etwa Marokko oder im Nahen Osten der Libanon, wo das Land wieder aufgebaut wird. Auf Madagaskar dagegen bekommt Holcim die Staatskrise zu spüren. Diese Insel im Indischen Ozean liegt zwar schon etwas fernab der Foggschen Route, die durch den Suezkanal nach Indien und Asien führt.
Nun zu Asien und Ozeanien.
Die Region boomt. Da gibt es beispielsweise die riesige U-Bahn-Baustelle im indischen Delhi. Autobahnbrücken werden gebaut, Staudämme, Flughäfen, Wohnhäuser. Auch in Vietnam, Indonesien oder China, teils gibt es Wachstumsraten von 10%. Und so ganz nebenbei erfahren wir auch, dass an der Ostküste Australiens das Wetter schlecht war und deshalb weniger gebaut wurde.
In den USA nahm der private Wohnbau gegenüber 2008 nochmals um rund einen Drittel ab.
Die Häuserkrise schlägt voll durch. Da werden Ofenlinien stillgelegt, Zementwerke geschlossen, aber auch erste Auswirkungen des staatlichen Konjunkturprogramms sind positiv zu spüren.
Nun zu Lateinamerika.
Die Geschäfte von Holcim laufen da relativ gut, die Wirtschaft bekommt die Krise weniger zu spüren. Doch die Verstaatlichung der Holcim-Werke in Venezuela nimmt ihren Gang. Und nach diesem Abstecher von der Route des Helden von Jules Verne sind wir schon wieder zurück in Europa. Wie Phileas Fogg ist auch der Holcim-Chef Markus Ackermann viel unterwegs. Nicht 80 Minuten wie an der Bilanzmedienkonferenz, nicht 80 Tage wie Fogg, sondern rund 180 Tage pro Jahr.
Mit Holcim um die Welt, Ursi Christ war das.
Veronika, der letzte Star, die Mädchen singen.
Ja, streng meteorologisch gesehen hat er schon begonnen, der Lenz, der Frühling. Und es gab auch schon den einen oder anderen Tag, an dem dank warmer Sonnenstrahlen Frühlingsgefühle aufkommen konnten. Da steigt die Lust, im Garten oder auf dem Balkon das eine oder andere Blümchen zu pflanzen. Man erwägt den Gang ins Gartencenter, um sich entsprechend einzudecken. Andererseits, vielleicht schneit's ja auch plötzlich wieder. Wie geht das eigentlich, dass trotz aller Launen des Wetters die Primeln, später die Begonien und die Geranien genau dann im Laden stehen, wenn der Frühling definitiv die ersten Fühler ausstreckt? Philipp Erath erklärt.
Damit jetzt die blumige Pracht in den Läden blüht, muss man schon im Oktober mit Planen beginnen. Im Gewächshaus. Zum Beispiel in einem der Firma Ruttishauser im St. Gallischen Zyberwangen.
Beim Primeli startet man im Herbst rein, mit einer genauen Mengenplanung. Muss ich orientieren, welche Farben sind Trend und dementsprechend startet man dann den Prozess. Und dann geht es in den Frühling rein und dann muss man einfach die Wetterprognosen abwarten und entsprechend handeln mit der Temperaturführung der Kulturen.
Sagt Bruno Ruttishauser, Geschäftsleitungsmitglied im Familienbetrieb. Die Primeln werden also so gezogen, dass sie zwischen Ende Februar und Ende März ausgeliefert werden können. Doch nun kann es sein, dass es noch Anfang März im Flachland schneit. Dann will niemand Primeln oder Begonien und Bruno Ruttishauser muss reagieren.
Ja, dann muss man mit der Temperatur runterfahren in den Gewächshäusern. Das heisst, man fährt die Kulturen kühler fahren, damit das Blühstadium nicht passiert wird. Und so können wir das Blühstadium 2 bis 3 Wochen rauszögern, bis dann eben schön Wetter kommt.
Umgekehrt, das Wachstum beschleunigen sei hingegen nur begrenzt möglich, da rasch die Qualität leide, erklärt Bruno Ruttishauser. Wenn sich eine lange Schönwetterperiode wie in diesem Jahr Ende Februar abzeichnet, darf das Wachstum der Pflanzen also keineswegs gestoppt werden. Doch auch für einen verfrühten Frühling ist Ruttishauser gerüstet. Ein weiterer Produktionsstandort im Tessin kann jeweils 2 Wochen früher liefern. Auf die Frage, was es alles brauche, damit er jedes Jahr richtig liege mit seiner Produktion, antwortet Bruno Ruttishauser.
Ja, das ist einfach das Verfolgen von der Wetterprognose, denn wie gesagt, die Erfahrungen. Und die Absprache mit den Kunden.
Die Kunden, das sind im Falle der Firma Ruttishauser vor allem Migros und Coop. Auch sie verfolgen den Wetterbericht und wollen, wenn es am nächsten Tag schön ist, die Ware sofort.
Jetzt haben wir gerade 9:30 Uhr, da sind ziemlich die letzten Bestellungen bei uns. Und dann werden die verarbeitet und dann startet eigentlich gleichzeitig der Rüstprozess. Und am Nachmittag werden die bereits verladen und in der Schweiz weit verteilt.
100'000 Blumensetzlinge liefert die Firma Ruttishauser derzeit täglich aus. Bei Coop verkaufen sich in einer schönen Woche einige Setzlinge. Rainer Pietrek, Verantwortlicher für den Blumen- und Pflanzeneinkauf bei Coop.
In den Hauptwochen, wenn das Wetter aufgeht, kann es bis zu 1 Million Töpfe sein.
Coop bestellt bei knapp 12 Lieferanten. Die meisten Blumen kommen aus der Schweiz. Das erstaunt, da die Blumennation Holland mit ihren günstigen Produkten ansonsten im Gartenbereich stark vertreten ist. Doch bei den Primeln und Geranien lohne sich der Import nicht, erklärt Rainer Pietrek.
In dem Fall wäre das sicher nicht günstiger, weil wir hier ganz klar vom Standort Schweiz profitieren, was den kurzen Transportweg angeht. Sie müssen bedenken, dass egal wo es vom Ausland her kommt, die Transportwege einfach für länger dauern. Und in diesem Geschäft ist die Zeit matchentscheidend.
Denn wenn es schön Wetter ist, müssen die Läden Frühlingsblumen und Pflanzen in den Regalen haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.